nehmen. Ich möchte jetzt Martha bitten, sie wird uns noch ein Lied singen. Komm und sing uns noch ein Lied.
Vielen Dank. Du kennst mich, du weißt, wo ich bin. Das ist der Herr Jesus. Halleluja. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Heute habe ich ein ganz großes Thema: Heilung durch Handauflegung. Aber nicht nur Heilung, sondern vieles andere mehr. Wie löst man Probleme? Wie geht man Probleme richtig an? Über die Handauflegung werde ich sprechen. Aber zuerst einmal lade ich euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Morgen wird das Thema sein: Erneuerung beginnt in uns. Hier innen drin. Da beginnt die große Erneuerung. Am Sonntag wird das Thema sein, ein sehr großes Thema. Es ist nicht Erntedanktag, sondern nein, es geht darum, was man sät, das wird man ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es wird also eine grundsätzliche Belehrung sein vom Wort Gottes. Gott lässt sich nicht spotten. Was du sagst, im positiven oder im negativen Sinn, das geht in Erfüllung. Entweder dass du dich verdammst, verfluchst und sagst, ich bin krank, dann kommt die Krankheit. Das war die Geister, die man ruft, die wird man nicht mehr los. Ein großes Thema. Ich lade euch dazu ganz herzlich ein. Und am nächsten Mittwoch wird das Thema sein, erlebe die Führung Gottes. Wie Gott einen führt und leitet. Gott hat einen ganz besonderen Plan für unser Leben. Und der meint es immer gut und liebevoll. So. Heilung durch Handauflegung, das ist mein Thema. Gott wirkt durch Menschen, durch seine Boten, so wie du und ich. Gott benutzt nicht Engel, um hier zu dienen, sondern er benutzt Menschen aus Fleisch und Blut. Und jeder Einzelne ist hier gefordert. So, der Mensch ist der verlängerte Arm Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen für den Garten Eden, für das Paradies, damit er das Paradies bebaue, bepflanze und bearbeite. So, und wir haben hier einen göttlichen Auftrag durch Handauflegung. Und jetzt, ich möchte zuerst mal über die Handauflegung etwas sagen und dann auch für Menschen beten und Hände auflegen. Und wenn du einen Wunsch hast, kannst du diesen Wunsch Gott sagen. Miteinander wollen wir dafür beten, dass Gott die Dinge erfüllt. Aber zuerst einmal durch die Handauflegung wird Segen vermittelt. Segen, das ist also gut, Glück, das Gute, das Ewige, das Herrliche, das Göttliche. Durch Handauflegung werden körperliche Krankheiten beseitigt. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen, Markus 16. So, da ist ein Geheimnis. Da werden Gebrechen geheilt, böse Geister vertrieben durch Handauflegung. Durch Handauflegung wird der Heilige Geist gegeben. Wir kennen die Geschichte vom Petrus, wie er in Samaria war. Er legte den Leuten die Hände auf und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da kommt dann der liebe Simon und sagt, du, ich gebe dir Geld, wenn du das mir auch die Gabe vermittelst, dass ich auch, wenn ich die Hände auflege, die Menschen den Heiligen Geist bekommen. Die Gabe des Segnens und des Dienst durch die Hände kann man sich nicht kaufen, kann man auch nicht lernen. Es ist eine Gabe, die vom Himmel einem gegeben wird. Und Gott bekennt sich zu seinen Dienern, zu seinen Boten. Da musst du ein bisschen mehr tun als nur Geld spenden. So, durch Handauflegung werden Menschen zum Dienst berufen, werden ausgeschickt. Wir werden die Geschichte vom Timotheus ganz kurz streifen. Erwecke die Gabe, die dir gegeben worden ist, durch die Handauflegung. Alles Große, was in der Urgemeinde, in der Christenheit passierte, wurde durch Handauflegung vermittelt. Die Geistesgaben und dergleichen. Also wir sollen diese Dinge benutzen. Aber nicht nur Handauflegung, sondern Gott braucht immer einen Kontaktpunkt, damit er Menschen dienen kann, damit er Menschen heilen kann, Menschen segnen kann. Ich denke nur an Petrus. Er hat einfach richtig amerikanisch ist das Verfahren. Sagt der Leute, legt euch hin, wenn ich vorbeigehe, mein Schatten euch berührt, seid ihr geheilt. Also Gott braucht immer einen Kontaktpunkt. Oder beim Paulus, Apostelgeschichte 19, das sind die Schweißtücher. Wenn man im Orient predigt, da schwitzt man. Also ich habe auch in Indien und Pakistan und diese südländischen Gegenden immer meinen Schal gehabt und man hat immer seinen Schweiß abgewischt. Man schwitzt wahnsinnig, vor allem wenn da keine Klimaanlage da ist. Und dann hat er diese Tücher den Leuten weitergegeben, denn im Schweiß liegt eine Kraft. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Nicht nur, dass man einfach die Hände auflegt auf irgendeinen Gegenstand, nein, man hat gearbeitet für Gott und man hat eine Ausstrahlung gehabt und die gibt man weiter. Und man hat die Tücher dann auf Kranke gelegt und das sind sogar Sterbende wieder zum Leben zurückgekommen. Gott benutzt also verschiedene Dinge, braucht immer Berührungspunkte. Gibt es auch unsichtbare Berührungspunkte, das ist zum Beispiel Gebet, die Sprache, ein Wort. Man kann einem dienen durch ein Wort, durch einen Gedanken oder was auch immer ist. Aber normalerweise, das Allgemeine war die Handauflegung. Die Handauflegung ist ganz einfach. Man legt meistens der obere, also ein Priester, oder wer auch immer es liegt, einfach auf die Stirn und er strahlt etwas hinein. Hand auflegen. Und du weißt, wie gut es einem getan hat, wenn die Mutter die Hand aufgelegt hat. Das hat gut getan, wenn die Mutter einen gestreichelt hat. Wie viel mehr, wenn ein Diener Gottes hier einem Menschen dient? Und Gott braucht immer einen Kontaktpunkt. Irgendjemand, der da hingeht und die Hände auflegt. Und die Handauflegung ist eine Einrichtung Gottes. Das haben nicht irgendwelche Spiritisten, Okkultisten das geschaffen. Nein, Gott hat es angeordnet. Auf Kranke sollt ihr die Hände legen. Durch Handauflegung wird etwas übertragen. Wir geben etwas weiter. Du siehst das auch mit der Ebola und mit den ganzen Seuchen. Man gibt die Hand und man ist schon angesteckt. Und genauso ist jemand, der an Gott glaubt, der stark im Glauben ist, der gibt den Glauben, die Kraft Gottes, den Geist Gottes oder was es auch immer ist, den Segen Gottes weiter. So, Kraft braucht immer eine Übertragung, einen Kontaktpunkt, eine Greiffläche, einen Anhaltspunkt oder was es auch immer ist, einfach ein Berührungspunkt. Entweder jemand berührt dich oder du berührst jemanden. Ich denke nur an Jesus, da hat eine Frau Jesu Saum berührt und wurde geheilt. Also Berührungspunkte sind ausschlaggebend und wichtig, damit Gott arbeiten kann und Gott etwas tun kann. Eine Kraft braucht immer einen Kanal, eine Vermittlung, ein Überträger und so, wir sind die Überträger. Und man sieht jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester, die in Amerika da von einer Stadt zur anderen geflogen ist und jetzt sucht man, wo sind die Leute, die mit ihr in Berührung gekommen sind, die mit ihr Kontakt bekommen haben. Genauso wie es im Negativen, in der Krankheit, so passiert es auch im Geistlichen. Mit wem bist du in Berührung gekommen? So, der Heilige Geist wurde in der Urgemeinde, also in der Urchristenheit, durch Handauflegung weitergegeben. Wenn ich daran denke, Apostelgeschichte 8, Vers 14, ich werde ein paar Bibelstellen heute Abend streifen, da legten sie die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist in Samaria. Also sie legten die Hände auf, durch die Handauflegung wirst du aufgenommen in die Gemeinschaft. Willkommen geheißen. Also Handauflegung ist, dass man eins wird mit dem Betreffenden und der Betreffende mit einem selbst. So, da wird die Einheit hergestellt und dann hat man das Wissen, ich gehöre dazu, ich gehöre zum Leib Christi, ich gehöre zu den Glauben, zum Volk Gottes. Durch Handauflegung gibt auch der Diener Gottes und der Mitarbeiter des Herrn, gibt er den Herrn weiter, den Segen, was er von Gott bekommen hat, das gibt er weiter. Also, wenn ich mit den Leuten bete und die Hände auflege, das gebe ich weiter. Und ich weiß, was Segen ist, Handauflegung ist. Als ich so ein kleiner Pimpf war, vielleicht so 8 bis 10 Jahre dazwischen irgendwo, da hat mich mein Uropa zu sich geholt, hat gesagt, ich sollte mal reinkommen. Er war ein Wanderprediger in Ostpreußen drüben und hat mir die Hände aufgelegt. Ich habe das nicht verstanden, was es ist, aber heute verstehe ich. Er hat für mich gebetet und mich gesalbt, oder was heißt, mich gesegnet für den Dienst, was ich heute tue. Und ich verdanke ihm unheimlich viel. Handauflegung ist, dass man den Segen weitergibt. Die alten Patriarchen, die haben an ihre Kinder den Segen weitergegeben. Die haben gewusst, was das ist. Handauflegung ist Dienst der Ermutigung. Also, du bist nicht verlassen. Ich stehe hinter dir. Ich unterstütze dich. Wir haben hier diese Tage am Erntedankfest was erlebt, etwas Interessantes. Die Geschwister, die etwas gebracht haben zum Erntedank, dann fragen sie mich und sagen, ich habe ein neues Auto gekauft. Könntest du für das Auto beten? Und ich habe für das Auto gebetet und einfach nur ganz kurz auf das Auto die Hände aufgelegt. Und dann gehen sie am Montag in die Werkstatt, weil es etwas klappert und was nicht in Ordnung ist. Dann sagen sie, wie sind sie heimgekommen? Sie waren doch in Berlin. Die Räder sind locker und alles Mögliche. Ja, man hat für das Auto gebetet. Man hat das Auto gesegnet. Und Gott wacht auch über das Auto. Nicht nur über Körper, nicht nur über Menschen, sondern auch über das Auto. Ich finde ein tolles Zeugnis von den Geschwistern. Handauflegung ist also, unter der Obhut Gottes zu stellen. Und das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass da etwas drinsteckt. Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man ein Glas Wasser nimmt, ein Glas Wasser einfach nur Wasser füllt und stehen lässt, dieses Wasser ist tot. Und dann, man füllt wieder ein Glas mit Wasser und man nimmt das Wasser in die Hand. Und durch die Berührung eines Menschen, da werden Moleküle aktiv. Und das hat man 100-fach versucht und 100-fach probiert und immer wieder das Gleiche, es ist was drin. Also es hat nichts mit Glas zu tun, hat nichts mit Wasser zu tun, sondern ein Mensch nimmt das Ding in die Hand, nimmt das Wasser und segnet das Wasser. Und da sind schon ganz andere Moleküle hier drin. Warum? Weil der Segen Gottes ist. Egal, ob jetzt Christ oder nicht Christ. Da ist ein Geheimnis. Wissenschaftler haben das festgestellt und es ist nachweislich. Obwohl die Gläser aus der gleichen Fabrikation sind, das Wasser aus der gleichen Leitung ist, sind andere Moleküle drin, aktive Moleküle. So, die Berührung des Menschen macht die Zusammensetzung ganz anders. Das ist also nicht Hokuspokus, sondern Gott hat gesagt, segnet und ihr sollt den Segen wieder zurückbekommen. Du kriegst lebendiges Wasser. Das berührte Wasser ist anders. Die Zusammensetzung der Moleküle ist total anders, weil der Segen Gottes ist, was den Unterschied ausmacht. So, wenn das bei den Molekülen klappt und funktioniert, warum soll das bei Menschen nicht funktionieren? Nur ganz einfach. So, in den anderen Gläsern sind die Moleküle still, keine Aktivität, keine Bewegung, aber in dem Glas, wo es berührt worden ist, von Menschenhand, da ist eine Ausstrahlung in diese Gläser hinein projiziert worden. Darum, wenn wir über einen Gegenstand beten, ob jetzt Tücher sind oder was es auch immer ist, da ist eine Ausstrahlung. Gott hat uns Kraft gegeben und in dieser Kraft sollen wir einfach wirken. Wenn gesegnete Menschen uns berühren, empfangen wir etwas. Und umgekehrt, wenn gottlose Menschen uns berühren, empfangen wir auch etwas, und zwar was Negatives. Deshalb sei vorsichtig, du kannst deine Ebola bekommen, geistlich gesprochen, oder irgendein Virus, durch Berührung der Menschen, positive oder negative Menschen. Als ich in Südfrankreich mal war, da bin ich in einer Gemeinde bei Marseille in der Gegend irgendwo gewesen, da haben die mir Leute vom Land erzählt, bei uns hat man, wenn jemand schwer krank war, früher für den Schwerkranken eine gesunde Person gesucht. Und man hat gesagt, also diese kranke Person muss mit dem gesunden Person in einem Bett liegen, dann wird die Person gesund. Denn der Gesunde hat eine Ausstrahlung. So wie der Kranke auch eine Ausstrahlung hat. Lieg mal mit einem schwerkranken Ebola-Kranken im Bett. Und du wirst sehen, was dann passiert. Wir stärken einander an, im Positiven wie im Negativen. So. Wenn du mit gottlosen Menschen zusammenkommst, der raubt dir das Letzte, was du hast. Deshalb, die Bibel sagt, Psalm 1 sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Also Spötter haben eine negative Ausstrahlung. Dort wirkt ein anderer Geist, eine andere Kraft. Da wird die Kraft, die du noch hast, das bisschen Kraft, deaktiviert. Und da wird das Letzte ausgeschaltet, verstopft und verdrängt. Deshalb sei vorsichtig und schau um, mit wem du umgehst, wem du die Hand gibst. Deshalb heißt es in der Bibel, du sollst keinen Irrlehrer, keinen falschen Menschen grüßen. Denn schon allein durch den Gruß überträgt sich was. Sei gesegnet. Wenn jemand einen in Liebe berührt, Liebe verändert den Menschen. Und genauso ist es auch, wenn jemand einen in Hass berührt, eine Ohrfeige gibt. Das ist auch ein Gefühl. Da bleibt auch was hängen. So ist es ein Unterschied, wie und wer einen berührt. In Liebe oder in Hass, ob jemand einen positiv oder negativ berührt, bejahend oder ablehnend. Und gerade wenn jemand vor Gott steht und mit Gott verbunden ist und dann einem die Hände auflegt, der nimmt dich in die Gegenwart Gottes hinein, in den Bund Gottes, im Glauben. Also Berührung löst Gefühle aus, überträgt etwas. Markus 16, Vers 17 und 18, auf Kranke werdet ihr die Hände legen und sie werden wiederhergestellt und sie werden besser. Da wird ein Prozess ausgelöst, eine Lawine der Gesundheit. Ihnen wird geholfen werden, da geschieht Veränderung, vielleicht nicht gerade von heute auf morgen, aber von Augenblick zu Augenblick passiert jedes Mal was Neues. Deshalb die Berührung in der Bibel spielt eine ganz große Rolle. Die Bibel sagt auch, rührt nichts Unreines an. Auch das, du berührst was Verdorbenes, berühr mal etwas Radioaktives und du bist auch radioaktiv verseucht. Nur als Beispiel, rührt nichts Unreines an. Die Berührung aktiviert die inneren Moleküle, so wie beim Glas Wasser. Da wird der Geist belebt oder der Geist getötet. Oder du wirst anders umgepolt. Unsere Aktivierung geschieht durch den Heiligen Geist, ohne Zweifel. Durch geisterfüllte Menschen als Diener Gottes geben wir bei der Handauflegung etwas weiter. Wir legen die Hände auf und wir geben eine Ausstrahlung weiter. Wir sind ja nur Verwalter, Haushalter Gottes. Deshalb ist es eine Verantwortung. Man sollte nicht jedem die Hände auflegen, denn es kann unter Umständen sein, dass dann sich die Krankheit noch vermehrt, wenn du einen segnest, sondern wir müssen stoppen, wir müssen wissen, wie wir die Sache angehen bei der Handauflegung und was wir da für Gebet sprechen sollten. Wenn ein Diener Gottes dir die Hände auflegt, dann heißt, jetzt gehörst du Gott, jetzt gehörst du nicht mehr dir selber, jetzt bist du unter der Obhut Gottes, du stehst unter seinem Schutz, bis in seinem Einzugsbereich. Du bist in den Händen des lebendigen Gottes. Jetzt arbeitet Gott an dir. Und es muss nicht lang sein, dass man stundenlang die Hände auflegt. Nein. Und man muss auch keine besonderen Gebete sprechen. In der Bibel heißt es in Markus 16, auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Da werdet ihr nicht irgendein besonderes Gebet sprechen. Das ist nur ein Akt des Gehorsams. Und Gott nimmt jetzt die Sache in die Hand. Und Gott fängt an zu arbeiten. Jesus kann dir heute nicht die Hände auflegen. Er ist nicht da. Auch wenn du glaubst und deinem Geist dir vorstellst, Jesus ist hier, aber er ist nicht hier. Er hat mich und dich gesandt, um dir zu dienen. So, wir sind jetzt die Engel Gottes, die Boten Gottes, die Gesandten Gottes. Wir haben den Auftrag und dafür sind wir da. Wir handeln stellvertretend für Jesus. Wir sind der verlängerte Arm des Herrn. Deshalb legt auf Kranke die Hände auf. Und dann überlasst mir die Resultate, sagt Gott. Jetzt sind wir die Diener. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wir sind Jesus begegnet. Er hat uns berufen, wir sind seine Werkzeuge und Instrumente und jetzt benutzt er Menschen, die voll Glaubens und voll Heiligen Geistes sind, die sich von Gott gebrauchen lassen und zwar in der richtigen Reihenordnung, in der richtigen Hierarchie Gottes. Und dann wird durch die göttliche Berührung dein Zustand verändert. Wenn du natürlich irgend Hinz und Kunz rufst, es kann durchaus sein, dass du dann die Geister, die der hat, bekommst, einen Überhang bekommst. Weißt du, ich würde mir nicht von jedem die Hände auflegen lassen. Und lass mir auch nicht von jedem die Hände auflegen. Ich suche mir meine Leute aus, wer mir die Hände auflegt. Und ich bitte, bevor ich die Hände jemand auflege, ich sage, Herr, bedecke du mich mit deinem teuren Blut, dass nichts Unreines rüberkommt. Wirke du in meinem Leben und genau das Gleiche bitte, dass wenn jemand betet, dass er sauber und koscher vor Gott ist, selber. So. Auch wenn wir schwach und unzulänglich sind, sind wir immer nach wie vor die Jünger Jesu. Petrus war kein großer Held, aber er hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er war von Gott berufen und in meiner Bibel heißt es, und der Herr wirkte durch die Hände der Apostel. Durch die Hände der Apostel. Ausschließlich, warum nicht durch die anderen? Die Apostel waren von Jesus gesandt und solange es die gab, wirkte er durch die Apostel. Wenn es die nicht gab, haben die Gläubigen weitergewirkt. So, wir, die Gläubigen, sind die Auserwählten, die Berufenen Gottes, die sein Werk weiterführen. Wir leben von der Gnade und wir geben die Gnade weiter. Handauflegung. Es ist Gnade, wenn man Menschen Hände auflegen darf und wenn es noch Menschen gibt, die einem die Hände auflegt. Das ist auch Gnade. Es gibt kaum richtige Menschen mehr. Die legen die Hände auf und dann wunderst dich, dass du nichts bekommst. Warum? Weil sie keinen Auftrag haben, dir die Hände aufzulegen. Du brauchst Menschen, die einen Auftrag haben, dir die Hände aufzulegen. Ich kann dir die Hände auflegen, nur dann, wenn ich mit ihm verbunden bin. Wenn ich in der Ordnung Gottes stehe, wenn ich vor Gott stehe und mit Gott Gemeinschaft habe, dann kann ich dir dienen. Deshalb am besten, am liebsten bete ich in der Versammlung mit Leuten. Gut, ich bete auch einzeln in der Seelsorge. Aber mir ist viel lieber in der Atmosphäre, wo das Volk Gottes da ist. Da lege ich die Hände auf und da bete ich. Und da muss ich nicht lange Gebete sprechen. Da wirkt Gott, weil Gott gegenwärtig ist. So, ich kann die Hände auflegen, weil ich im Dienst Gottes stehe. Weil der Geist Gottes durch uns fließt und sich beweist, dass er fließt. Und dass wir einfach die anvertraute Gabe gebrauchen, legt auf Kranke die Hände auf. Wenn ich jemand die Hände auflege, dann übergebe ich die Person Gott und sage, Gott, mach du jetzt weiter. Das, was du hier angefangen hast, mach weiter. Und er sucht dann seinen Weg. Und manchmal vergehen Jahre, bis das in Erfüllung geht, was du gebeten hast. Das passiert nicht von heute auf morgen. In meiner Bibel heißt es, und es soll besser werden mit ihm. Es ist nicht gesagt, dass es gleich gut geworden ist, aber du spürst, ich bin angenommen, für mich wurde gebetet und ich darf in Frieden jetzt weiterziehen. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck, dass du jetzt in Frieden weiterziehen kannst. Wenn ich daran nicht glauben würde, würde ich auch für Kranken nicht beten. Aber ich glaube daran. Und Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, seine Diener, seine Apostel. Und das ist eine tiefe Bedeutung, dieses Priestersein, ein Freund Gottes sein, im Auftrag Christi zu dienen, sein Vorrecht, aber auch eine große Verantwortung. So, ich diene, wenn ich für euch bete, als Freund Jesu. Ich versuche, den Segen weiterzugeben, der mir gegeben worden ist. Die anderen haben auch von irgendwo den Segen bekommen und die Gnade wird immer weitergegeben. Die Erlösung wird weitergegeben. Könnt ihr euch viele Geheimnisse sagen? Ich bin ganz überzeugt, dass ich den Segen von Petrus schon habe. Weil ich mit Leuten zusammengekommen bin, die also bis auf Petrus zurückgehen können. Nur als Beispiel, ohne Übertreibung. Es ist Gnade, wenn man diesen Segen so bekommen hat. Ein Mensch, der nur bis 20 zählen kann und nur die einfachen Buchstaben versteht und so weiter, wird über das Alphabet nicht hinauskommen. Aber wir sind weiter geführt worden. Weißt du, den Segen kann man nur weitergeben, wenn man von Gott zerbrochen worden ist. Verstehst du? Nicht nur, dass man jetzt von jemandem den Segen bekommen hat, man ist gesegnet worden, man ist zerbrochen worden. Jakob konnte seine Söhne segnen, nachdem er durch viele Tiefen gegangen ist. Nun, ich bin nicht immer auf der Halleluja-Höhe gewesen. Und Gott hat in meinem Leben gearbeitet, dafür bin ich Gott dankbar. So, man wird im Geistlichen, indem man mit Gott und dem Heiligen Geist wandelt, nach Hebräer Kapitel 6, 1 und 2, da braucht man gar nicht so viel über Handauflegung reden. Aber man muss manchmal heutzutage reden, weil es gar nicht mehr erwähnt wird, gar nicht praktiziert wird. Wer will Jesus nachfolgen? Hand hoch. Verstehst du, aber die Sache geht weiter. Nicht nur, dass man die Hand hochhebt, sondern dass man wirklich auch dann anfängt zu handeln und zu wirken für Gott. Also Handauflegung. Die ersten Christen haben das am Anfang des Glaubens, im Glaubenskurs, das alles gehört, was das alles ist. Und sie haben sich ausgekannt und sie wussten, wenn ich krank bin, rufe die Ältesten und die werden euch mit Öl salben, euch die Hand auflegen und mit euch beten. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Jakobus 5, lies mal nach. Sie haben es verstanden und es war gang und gäbe, was ganz Normales. Sie waren noch nicht religiös versaut, wie viele Christen heutzutage sind, leider Gottes. Wer wirklich Gott dient, der ist nichts anderes als nur ein verlängerter Arm Gottes, als nur der Mund des Herrn. Der lebt nur für Gott. Um jemandem zu helfen, muss man nur die Hand reichen und ihn aus dem Wasser ziehen. Und einfach ihn wieder auf festen Boden stellen. Das ist die Arbeit. Jesus hat in Nazareth, Markus Kapitel 6, Vers 5, hat auf Menschen, schwache Menschen, die keinen Glauben haben, die Hände aufgelegt. Und Handauflegung ist ganz besonders für schwache Menschen, die Glaubensstärkung brauchen, die vom Glauben motiviert werden müssen, Hand auflegen. Ich habe schon mal im Allgäu für Kühe gebetet und Ott auch die Hände aufgelegt. Da war eine Kuh, der Bauer ist nicht mehr zurechtgekommen, der Tierarzt konnte sich auch nicht helfen und ich war gerade in der Gegend. Dann sagte der Pastor, könntest du in unseren Stall kommen? Und zuerst habe ich gar nicht gedacht, was ich tun soll. Unsere Kuh hier, die entweder müssen sie notschlachten oder der liebe Gott macht ein Wunder. Und ich habe der Kuh die Hand aufgelegt. Und kurze Zeit später hat der Bauer gesagt, mit der Kuh ist gleich besser geworden. Du kannst sogar für Tiere beten und Tieren die Hände auflegen. Wenn es nichts mehr hilft, aber der Glaube und das Gebet hilft nicht nur den Menschen, sondern der Kreatur, die ganze Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. So, Handauflegung ist ein ganz praktischer Dienst des Glaubens und des Gebets und hat immer eine Tat. Wenn du die Hände auflegst, dann tust du was. Und Gott segnet, wenn man Gott gehorcht und das tut. Der Apostel Paulus, bevor er Paulus wurde, er war in Damaskus und da kam Ananias zu ihm, legte ihm die Hände auf. Der wurde sehend, empfing den Heiligen Geist und kurze Zeit später predigt er. Und du siehst, so schnell geht es. Viele Leute denken, ich muss Bibelschule besuchen, ich muss dies und jenes noch besuchen und dann kann ich endlich mal irgendwo für Gott was tun. Nein, du brauchst eine Handauflegung, eine Sendung, einen Schub des Heiligen Geistes und du fängst an zu predigen. So ähnlich war es Paulus. Er hatte eine Gottesbegegnung, aber das hat nicht allein gereicht. Auf der Straße von Damaskus, er war erschüttert, lag am Boden, war blind, er brauchte die Aufrichtung. Und so viele Menschen sind erschüttert, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie über ihr Leben denken, was ihnen ans Licht gekommen ist. Sie brauchen einfach, dass das alles jetzt unter Gottes Hand gestellt wird und Gott überlassen wird. So, Menschen, die sowas Erschütterndes wie Saul erlebt haben, sie brauchen jetzt Streicheleinheiten, und zwar von Dienern Gottes. Komm, beruhige dich. Der Herr ist gut. Der Herr hilft dir. Sie brauchen jetzt Liebe. Sie brauchen jetzt Zuneigung. Sie brauchen jetzt Verständnis. Sie brauchen jetzt Ermutigung. Und beim Saulus war ganz besonders wichtig, jetzt bist du ein Teil der Gemeinde Jesu Christi. Jetzt bist du ein Mitarbeiter Gottes. Jetzt gehörst du zu uns. Ananias hier. So, du brauchst jemand, der dich so im Arm nimmt und sagt, komm her. Wie gut hat es dir vielleicht getan, wenn dein Vater dich in den Arm genommen hat und dich aufgenommen hat und sagt, komm, du hast Fehler gemacht, aber dich in den Arm genommen. Und genau das ist der Dienst der Handauflegung. Da wird dir was Gutes gesagt, da wirst du ermutigt, erbaut. Und so wie Ananias, lieber Bruder Saul, der hätte auch sagen, Herr Saul von Tarsus, was fällt Ihnen ein? Aber der sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir auf der Straße nach Damaskus gegangen, begegnet ist, der ist auch mir erschienen und ich bin jetzt gekommen, dich in die Sache jetzt hineinzuführen. So wie du Medikamente brauchst und die Mutter sagt, das ist das Medikament, nimm das jetzt. Verstehst du, du vertraust der Mutter und wenn die Mutter dir sagt, Kind, das wird schon alles gut werden, das bringt dich auf die Beine. Das ist das beste Medikament, die Mutter. Was soll die Handauflegung bezwecken? Ein paar Gedanken dazu. Und zwar die Gnade und die Liebe Gottes weitergeben. Das ist der Sinn der Sache. Gott liebt dich. Ich würde niemand meine Hände auflegen, wenn Gott mir das nicht zeigen würde, wenn Gott nicht die Gewissheit geben würde, der Herr liebt diesen Menschen. Der Herr möchte den Menschen helfen. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass er Erkenntnis der Wahrheit bekomme. Das Heil Gottes gebe ich hier weiter. Auch wenn er vielleicht mir nicht so groß gefällt. Aber ich möchte den auch im Himmel sehen. Auch wenn er mir nicht passt. Aber deshalb heiße ich willkommen. Und in dem Moment, wo ich die Hände auflege, diese Person ist für Gott beschlagnahmt. Sie ist unter Gott. Ist unter der Obhut und dem Schutz Gottes. Die Finsternismächte, die in der Luft herrschen, und hier sind Mächte. Die ganze Luft ist voll von unreinen Geistern, welcher Form auch immer. So, aber in dem Moment, wo dir die Hände aufgelegt wurden, du bist unter der Hand Gottes. Diese Mächte haben nichts mehr in deinem Leben zu sagen. Die haben keinen Zugriff in deinem Leben. Durch die Handauflegung bist du für diese Mächte geschlossen, verblommt, versiegelt. Deshalb haben auch die ersten Christen die Hände aufgelegt und sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, dass diese dunklen Mächte ihnen nichts mehr anhaben konnten. Der Arge darf dich nicht antasten. In dem Moment, du gehörst Gott. Für mich wurde gebetet, mir wurde die Hand aufgelegt. Symbolisch ist durch die Handauflegung in der unsichtbaren Welt das Gefäß für das Negative verschlossen. Deshalb, man betet, wenn Leute Kämpfe haben, geistliche, seelische Kämpfe, Anfechtungen haben, damit die Engel wissen, um die muss ich mich lagern. So, und damit dein Engel das Angesicht Gottes sieht und sagt, der gehört dem Herrn. Das ist ein Eigentum des Herrn. Handauflegung hat einen tiefen psychologischen Hintergrund. Deine Seele weiß, ich bin nicht allein. Ich bin jetzt, zumindest der Bruder steht hinter mir oder die Schwester, wer es auch immer ist, die stehen hinter mir, ich bin nicht allein. Für mich wurde gebetet und wird gebetet. Im Alten Testament, da ist eine interessante Geschichte, 2. Samuel 13, da sieht Tamar von Ammon, wurde sie vergewaltigt und verstoßen dann hinterher. Und sie war ein offenes Gefäß, also missbraucht, und dann war sie offen. Und was hat sie gemacht in ihrer Not? Sie legt sich selbst, streut sich Asche auf den Kopf, legt sich selbst die Hände auf und schreit. Und das ist ein Zeichen, wenn du niemanden mehr hast, kannst du dir selber die Hände auflegen und schreien. Wenn niemand da ist, wenn kein Pastor da ist, kein Ältester da ist, kein Seelsorger da ist, kannst du selber. Und sie schrie in ihrer Not. Und Gott hat sie gehört. 2. Samuel 13, kannst du diese Geschichte nachlesen. Sie schrie. Ich habe selbst in meinem persönlichen Leben als junger Christ erlebt, ich habe Rückenschmerzen gehabt. Und wer hat das nicht, wenn man manchmal arbeitet oder zu viel was macht, Sport oder dergleichen, er hat Rückenschmerzen gehabt. Und dann predigt der Prediger so, wer Rückenschmerzen hat, soll nach vorne kommen, ich werde für sie beten. Und ich dachte, nee, ich gehe nicht nach vorne. Weißt du, dann wird er, und er hat immer gefragt, was ist dein Problem? Und wenn er mich fragt, Rückenschmerzen, dann würde er sagen, habe ich gedacht, das war meine Meinung. Er würde sagen, junger Mann, Sie müssen mal so arbeiten wie ich, dann können Sie Rückenschmerzen haben. So, ich bin nach Hause gegangen, habe mir selbst die Hand aufgelegt. Ich habe gedacht, das, was der kann, mir die Hände auflegen, ich kann mir selbst die Hände auflegen. Und ich habe mir selbst die Hand aufgelegt und gesagt, Rückenschmerzen, ich gebete euch im Namen Jesu zu weichen. Und die waren weg. Die waren weg. Die waren weg. Nach 3 Stunden kamen sie wieder. Aber ich wusste jetzt, was ich machen muss. Ich gebete euch, Rückenschmerzen im Namen Jesu zu weichen. Wieder die Hand aufgelegt und wieder geboten. Es war vielleicht halben Tag jetzt weg. Und so ging Weißt du, es ist ein Kampf. Nach der Handauflegung geschieht ein Kampf. Es kommt nicht von selbst. Glaub nicht, einmal gebetet, es ist für immer getan. Es ist ein Prozess. Und dann habe ich wieder, und es ging vielleicht eine ganze halbe Woche. Und dann endlich waren keine Rückenschmerzen mehr da. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, was Rückenschmerzen sind. Und deshalb, du kannst, wenn keiner da ist, dich selber heilen in dem Namen Jesu. In der Bibel heißt es, auf Kranke werde dir die Hände legen. Ist egal, ob ich ihm die Hände auflege, ob ich mir selbst die Hände auflege. Ist das Gleiche, die gleiche Arbeit. Und ich lege mir im Namen Jesu mir meine Hand auf. Und ich gebiete den Rückenschmerzen oder welchen Schmerzen auch immer ist, zu weichen. Und ich erlebe das immer wieder. Du musst nur die Hand auflegen auf deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder, was auf wen auch immer, und es wird besser. Vielleicht musst du nach 3 Stunden wieder das Gleiche tun. Aber du tust so lange, bis die Gesundheit eintritt. Gesundheit ist ein Prozess. Die Tama hat sich selbst die Hände aufgelegt. Und Gott hat ihr Gnade geschenkt. So, sie selbst schirmte sich, weil ja niemand weit und breit da war und der Amnon sie geschändet hat. Sie hat niemanden mehr gehabt, aber dann hat sie gesagt, im Namen des Herrn. Beachte die Handauflegung, ob vom Arzt oder Priester oder von einem selbst, hat eine ganz beruhigende und wohltuende Wirkung, seelische Wirkung. Ich stehe unter dem Herrn. Und eigentlich, wenn man betet im Judentum, wenn man kein Käppchen hat, keine Mütze hat, man legt sich selbst die Hand auf. Man steht unter Gott. Die Handauflegung ist, du stellst sie ganz bewusst unter Gott. Und du erwartest von Gott. Und dann hat das Negative keine Macht. Deshalb, wenn du Anfechtung gleich welcher Art hast, fang an, selbst zu heilen. Du hast heilende Kraft. Der menschliche Körper hat diesen Heilmechanismus in sich selbst. Der muss es nur anfangen und tun. Wir warten oft auf andere. Und manchmal geht Gott ganz andere Wege. Mein Vater war schwer herzkrank, invalide, schon Frührentner mit 42, 43 Jahren. Hat aber eine große Familie zu versorgen. Und dann hören wir, Gott heilt heute noch. Und wir finden eine Gemeinde, die für Kranke betet. Und wir waren dort in dieser Gemeinde. Und dann haben wir den Pastor dort eingeladen und den Prediger eingeladen, der sollte beten. Wir waren gute Christen. Und wir haben genau nach der Bibel studiert. Wie heilt Gott? Und ich sage dir eines, Gott heilt nicht nach einer Schablone. Das musst du vergessen. Gott heilt nicht nach einer Schablone. Und wir haben studiert, da musst du dem Priester was zu essen geben. Du musst den Priester also gut bewirten. Und dann wird er mit Öl salben. Und er wird über dich den Namen des Herrn anrufen und dann die Hand auflegen. Und du wirst gesund werden. Alles. Mein Vater hat vorsorglich schon Fläschchen Öl hingestellt, hat den Priester gut bewirtet. Und was macht er? Am Schluss betet er, lieber Gott im Himmel, du weißt, warum ich hier gekommen bin, wegen dem Hausvater. Berühr den Hausvater. Amen. Und ist gegangen. Mein Vater steht an der Tür. Das sind die Pfaffen, das sind die Priester, das sind die Pastoren, die fressen alles auf. Und die Handlung nicht biblisch. Wie soll ich da gesund werden? Ich sehe noch meinen Vater heute noch so an der Tür stehen. Und schimpft und schimpft und schimpft. Aber der Prediger hat gesagt beim Weggehen, gell, Herr Matutis, wir sehen uns heute Abend. Das war der letzte Abend. Und der hat ein Wort gegeben, musste natürlich im Gottesdienst sein, ob er wollte oder nicht. Und dann war er im Gottesdienst, dann fragt der Prediger, der Gemeindeleiter, wer hat morgen Zeit, um hier im Saal ein bisschen mitzuhelfen? Und mein Vater konnte keine 10 Meter gehen, ohne zu schnaufen und so weiter. Konnte es nicht. Aber sagt, ihr könnt vielleicht Liederbücher einsammeln und dergleichen. Und da ist Folgendes passiert. Früher gab es keinen Staubsauger in dieser Form, man hat die Teppiche noch geklopft. Also wer früher noch groß geworden ist, der weiß es. Und es war also im Winter, war Schnee draußen. Und ich fahre dann an dem Mittag, ich wusste, mein Vater ist dort und wird die Gemeinde mitputzen. Und wer klopft die Teppiche? Mein Vater. Ich sage, Papa, du bist doch krank, das kannst du nicht. Sagt, ich merke gar nichts. Und von der Stunde war er gesund und hat noch 15 Jahre gearbeitet. Verstehst? Es muss keine Schablone sein. Aber wir haben das alles schon im Geist ausgemalt, wie das Wunder passieren wird. Und Gott hat das alles übersprungen. Er versteht Spaß. Wir Menschen verstehen keinen Spaß. Wir sind so engstirnig und religiös. Aber das hat unseren Glauben gestärkt. In Hesekiel Kapitel 28, da Weißt du, eigentlich ist der Luzifer, sollte der Engel des Lichts sein, der beschützende Engelfürst und so weiter. Aber der ist inzwischen der Verderber, der die Menschen bedroht, der Menschen zerstört. Aber wo im Glaubensvollmacht gehandelt wird, wird er in Grenzen gewiesen. Eigentlich wäre er vor dem Fall. Da war er dieser Thronengel. Aber jetzt musst du ihn in Schranken weisen und sagen, Satan, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Vielleicht bist du so angegriffen und kommst nicht weiter. Man betet für dich und man sagt, bis hierher und nicht weiter. Heilige Hände auf dein Haupt zu legen, das ist die Macht Satans in deinem Leben zu brechen, ihm zu gebieten, zu weichen. Jesus legte sogar auf Kinder die Hände. Weißt du, Kinder sind naiv, die haben keinen besonderen Glauben. Und du musst also keinen besonderen Glauben haben, wenn du bittest, bitte legen Sie mir die Hände auf und beten Sie für mich. Du musst ein Kind werden und dir einfach gefallen lassen. Je hilfsbedürftiger und ohnmächtiger ein Geschöpf ist, desto mehr steht es in der Obhut Gottes. Also wer den Körper berührt, berührt dann auch in diesem Moment auch die Seele. Wenn ich für dich bete, ich berühre nicht deinen Körper, sondern letztendlich auch deine Seele, denn ich handle im Auftrag Gottes. Berührungen können Schmerzen auslösen auf der einen Seite, aber auch Schmerzen lindern. Berührungen können Gefühle verstärken oder auslöschen. Beides ist drin. Verbindung herstellen. Kitzeln kann dich zum Lachen bringen. Verstehst? Diese Berührung. Und du weißt das, was eine Ohrfeige kann dich zum Weinen bringen. Denk nur, wenn du zur Massage gehst. Bisschen so der kleine Druck am hinten irgendwo im Nacken. Das bringt schon Entspannung. Also Berührung ist so wichtig in unserem menschlichen Körper, im menschlichen Dasein. Das Streichen der Mutter oder des Arztes, der tastet alles ab, der Masseur. Und das fördert dann deine Entspannung. Markus Kapitel 7, Vers 33. Jesus hat ausschließlich durch Handauflegung geheilt. Fast ausschließlich. Und er nahm ihn, also diesen Mann beiseite, den Taubstummen, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte ihn und berührte sogar seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte. Das macht der Herr Jesus. Und sagt, oh Gott, oh Vater im Himmel, diese Arme. Guck mal, der ist taubstumm. Und dann sagt er, Hephata, öffne dich. Tu dich auf. Und plötzlich tun sich die Ohren auf und die Zunge löst sich und er fängt an zu sprechen. Und sofort heißt es, das Band der Zunge wurde gelöst und er redete recht. Guck mal, er nimmt ihn auf Seite, diesen Taubstummen, und ermutigt ihn, obwohl er nichts hört und nichts versteht, aber sein Geist versteht. Du glaubst gar nicht, zwischen Himmel und Erde, da gibt es so viele Weisheiten und so viel Wissen, was jetzt nicht in Schulbüchern steht. Und wer das versteht, wie das alles funktioniert, der kann das richtig und recht gebrauchen im Namen des Herrn. Der kann auch natürlich missbrauchen und der Teufel missbraucht die Dinge. Denk an die Esoterik und Spiritismus. Hephata, öffne dich. Nur ganz wenige Menschen können die Kreatur begreifen. Weißt du, der redet zu diesem Taubstummen, der nichts hört und nicht sprechen kann, redet er, als wenn er reden und hören könnte. Du musst zum Geist reden, nicht zum Körper. Der Körper ist nur das Äußere, die Fassade. Wenn wir Augen und Ohren hätten, richtige Augen und Ohren hätten, wir würden verstehen, da passiert viel mehr. So wie jetzt ein Handy, dein Smartphone, empfängt dir Nachrichten und Informationen, weil es auf Empfang eingestellt ist. Wenn du nicht auf Empfang eingestellt bist, wirst du nichts empfangen. Deshalb ist so wichtig, dass die Berührung da ist und dass du dir dem öffnest. Handauflegung durchbricht den Teufelskreis, was da ist im Augenblick, macht dich gemeinschaftsfähig, du bist herein, willkommen, du bist nicht mehr allein, du öffnest dich jetzt. In dem Moment, wo du kommst nach vorne und sagst, Pastor, beten Sie mit mir, öffnest du dich für Gott. Ist ein Glaubensschritt nach vorne. Du kannst natürlich auch sitzen bleiben und ich kann zu dir kommen, aber besser ist, du kommst und du bittest, bitte, hilf mir. Bei der Handauflegung dient ein Mitmensch dem anderen Menschen im Auftrag Gottes. Wir haben in der Teestube in Stuttgart, als die Jesus People Bewegung war, es war ein wirklich geistlicher Aufbruch. Wir haben mit den Leuten nicht viel diskutiert. Wir haben gefragt, wie heißen Sie, wo kommen Sie, was machen Sie, was ist Ihr Problem? Aber dann haben wir am Schluss immer gefragt, dürfen wir für Sie beten? Und wir haben nicht die Hände aufgelegt, sondern die Hand genommen und einfach miteinander gebetet. Und die kamen zurück, Tränen sind geflossen, Menschen haben ihr Leben Jesus übergeben, sind von Rausch frei geworden und vieles andere mehr. Darf ich mit ihnen beten? Natürlich, Handauflegung oder Gebet darf man niemand aufzwingen. Du, jetzt bete ich für sie. Entschuldigung. Nein. Es ist eine freiwillige Sache. Es ist ein Herzenswunsch. Willst du nicht? Wenn du nicht willst, passiert auch nichts. Deshalb dürfen wir noch mit ihnen beten. Und wir haben kaum einen Menschen gefunden, der gesagt hat, nein, danke, beten Sie nicht für mich. Und die besten Leute standen immer an der Tür hinten, die haben die Leute abgefangen. Darf ich für sie noch beten? Das ist der Dienst des Gebets. Und es ist immer eine Berührung wichtig. Der Bille berührt die Füße, der andere berührt die Hände, der andere legt auf den Kopf die Hände und so weiter. Es spielt keine Rolle. Andere berühren einfach den Kopf. Die Berührung, die Form der Berührung spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es Körperkontakt gibt. Das, was übertragen wird. Genauso, wenn du elektrisches Licht haben möchtest oder dass du ein Gerät betreiben möchtest, du musst in die Steckdose, Plus und Minus. Und solange du nicht in der Steckdose deinen Stecker gesteckt hast, kann nichts passieren. Deshalb, der Kontakt ist so wichtig. Bei der Handauflegung öffnest du dich für Gott, du tust dich auf, sagst vielleicht, was dich bewegt, was dir schmerzt, was dir fehlt. Aber meistens musst du es auch gar nicht sagen, Gott weiß das alles, was dir fehlt. Und er hilft und gibt über Bitten und Verstehen und auf seine Art, wie er es will. Du kannst nicht vorschreiben, lieber Gott, ich möchte, dass ich sofort hochspringe. Nein, es kann sein, dass du vielleicht noch eine ganze Weile im Bett liegen musst. Wenn Gott dich berührt, öffnet er deinen Mund, dein Herz. Du wirst gewahr, Gott hat zu mir gesprochen. Es war nicht der Pastor, der mir die Hände aufgelegt hat. Gott hat mir die Hände aufgelegt. Und du hast plötzlich verstanden, das ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Bei der Handauflegung werden Fesseln gelöst, die du selber nicht sprengen kannst. Aber wenn Gott dich berührt, werden die Fesseln gesprengt. In Markus Kapitel 8, Vers 14, der Herr Jesus macht einen Hausbesuch bei Petrus. Und die Schwiegermutter liegt im Bett. Und da heißt es, Jesus ging in das Haus von Petrus und fand dort dessen Schwiegermutter mit Fieber im Bett. Vielleicht hat sie auch Ebola gehabt. Er berührte ihre Hand und da verließ das Fieber und sie stand auf und bewirtete ihn. Und am Abend brachten viele Leute Besessene zu Jesus. Mit seinen Worten trieb er die bösen Geister aus und heilte die Kranken. Und damit ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jesaja verkündigt wurde. Er hat unser Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Aber er berührte die Schwiegermutter. Mutti, steh mal auf. Wir brauchen Kuchen und Pfannkuchen oder sonst was. Jesus ergriff die Schwiegermutter des Petrus. Bei der Handauflegung ist das, da ergreift Gott einen, nicht der Mensch Petrus. Der Petrus kann niemand heilen. Paulus kann niemand heilen. Ich kann niemand heilen. Aber in dem Moment ergreift Gott die Hand. Heilung ist eine Sache des lebendigen Gottes. Und plötzlich kommen gute Gedanken zu dir. Gott hat mich lieb. Und plötzlich in deinem Gehirn, in deinem Unterbewusstsein, da werden die Krankheiten gelöscht. Dieser Glaube an Krankheit. Denn die meisten Leute haben Angst vor der Krankheit. Selbst wenn sie gesund sind, selbst nach einer Krebsoperation, haben wir Leute Angst, das könnte wiederkommen. Die Angst vor dem, wovor man Angst gehabt hat. Da werden Verletzungen wieder rückgängig gemacht. Wir werden morgen darüber sprechen, über Verletzungen, wie Gott Verletzungen heilt. Die ganze Bedrohung, die man ausgesetzt war. Handauflegung ist eine kalkulierte Berührung, ein Akt des Glaubens. Hier berührt jetzt jemand einen Kranken, mühseligen oder beladenen. Durch den Akt der Handauflegung bekommt der Körper, dein Gehirn oder was auch immer ist, dein Geist, neue Informationen. Gott hat mich lieb. Gott will das Beste für mich. Und dann fließen plötzlich andere Ströme, andere Kräfte, andere Informationen durch deinen Körper. Und das ist eine große Wahrheit. Und wenn du es nicht glaubst, wenn du Kopfschmerzen hast, Migräne hast oder was auch immer hast, leg das nächste Mal die Hände auf den Kopf. Tu das. Und du wirst das grüne Wunder erleben, nicht das blaue Wunder, das grüne Wunder erleben. Und wirst erstaunt sein, Mensch, das funktioniert. Plötzlich ist Gott wieder in Arbeit. Und das, was dich bisher von Gott getrennt hat, das bringt dich in Verbindung zu Gott. Und dann wirst du plötzlich wiederhergestellt, Stück für Stück. Nach 3 Stunden, 5 Tagen oder was auch immer ist. Der Himmel berührt dich nämlich. In dem Moment, wo du die Hand spürst, ist es die Hand Gottes. Die Hand Gottes ist, was einen heilt. Die Hand Gottes ist, was einen trägt. Es ist nicht die Hand des Pastors oder des Apostels oder wem auch immer ist. Gottes Hand ist es. Und das musst du ganz etwas anders sehen. Schau deine Hand an und sag, das ist Hand, deine Hand, oh Gott. Die ist, was mich berührt. Wie heißt es, Apostelgeschichte 19, Vers 11? Durch die Hände des Paulus bewirkte Gott große Machttaten. Durch die Hände Gottes. Ich werde nie vergessen, als ich für die erste krebskranke Frau gebetet habe in Stuttgart, ganz jung im Dienst, sowas habe ich noch, das haben wir beim Theologiestudium nicht gelernt. Man hat alles Mögliche gelernt, bloß nicht gelernt, wie man mit Kranken umgeht. Aber als ich mit ihr betete, ich war verblüfft, dass das Ding funktioniert. Es funktioniert. Brüder, Schwestern, wenn wir Gott gehorchen, Gottes Wort ernst nehmen, passieren Zeichen und Wunder. Darf ich mit ihnen beten? Wenn du irgendwo in deinem Bekanntenkreis, Umkreis irgendwo bist, frag doch deinen Nachbarn, Nachbarin, die jammert und klagt, dann sag nach dem Schluss, weißt du, jetzt haben wir so viel geredet, darf ich für sie noch beten? Und einfach, da muss kein langes Gebet sprechen, kurzes Gebet im Namen Jesu. Und dann passieren Dinge, du wirst verblüfft sein, die Frau fängt an zu weinen oder der Mann und er sagt, du, mit mir ist was passiert. Gott ehrt den Glauben seiner Kinder. So, du musst sehen, wer steht hinter dem und hinter das, was passiert. Es ist Gott, der Heilige Geist und der Herr Jesus Christus. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes und dazu ist er berufen zum Segnen. Du als Mensch, du musst nicht Pastor unbedingt sein, aber du fängst irgendwo klein in Hinterdupfing an. Ganz hinter, irgendwo in deinem Kiez, in der Ecke. Und du wirst verblüfft sein, wie das Gebet funktioniert. Du musst nicht gleich nach vorne kommen und sagen, ich bin der große Heilungsevangelist. Nein, der Heilungsevangelist fängt irgendwo draußen im Park an. Ja, da sitzt du auf der Bank und die Schwester oder die Frau, der Mann jammert und sagt, darf ich noch mit ihnen beten? Durch die Hände des Paulus, durch deine Hände, will Gott große Machttaten erweisen. Fang an. Du bist das Ebenbild Gottes. Die Segnungen Gottes darfst du empfangen und die Segnung darfst du weitergeben. Weißt du, du musst das Gespür haben. Weißt du, hier hilft nur das Gebet. Nicht nur das, jetzt gebrauche ich meine Gaben, meine Talente, da kannst du Reiki oder andere Sachen machen. Aber das ist nicht von Gott. Von Gott ist, wenn der Heilige Geist dir eine Last aufs Herz legt und du sagst, dieser Mann tut mir so leid, diese Frau tut mir so leid. Aus dem Mitleid heraus. Und dann gibt der Heilige Geist, ja bete doch mal dafür. Und dann sollte man beten. Das ist das Beste, was du den Menschen weitergeben kannst. Sie segnen und sagen, Gott, gib Kraft und Gnade. Denk nur an diese Geschichte. Die Leute wussten früher, was Segen ist. Denk nur an Esau, seinen Erstgeburtssegen. Den hat er nicht geschätzt. Und der Jakob hat ihn erschlichen, diesen Erstgeburtssegen. Und als er den Erstgeburtssegen nicht bekam, 1. Mose 27, da schrie er, mein Gott, und mich segnest du nicht. Mein Gott, warum kriege ich den Segen nicht? Er schrie, Vater, hast du keinen anderen Segen mehr für mich? Segne mich auch, oh Vater. Und der Esau musste miterleben, was es bedeutet, nicht gesegnet zu sein. Menschen damals wussten, was der Segen wert ist. Und wir müssen wieder ganz neu für uns persönlich entdecken, am Segen Gottes ist alles gelegen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Da wird der Segen durch Handauflegung weitervermittelt. Die Segnen selbst werden gesegnet, weil da was durchfließt durch einen zu anderen. Weißt du, je mehr du segnest, je mehr du Hand auflegst und je mehr du anderen Menschen dienst, desto mehr kriegst du davon ab. Du bist ja nur ein Kanal, ein Durchlauferhitzer. Verstehst du dieses Bild? In Sprüche Kapitel 1, Vers 25, die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Du wirst erquickt, du bekommst Freude. Du siehst, da passiert etwas Wesentliches. In Lukas Kapitel 13, Vers 11, da ist eine Geschichte, die verkrümmte Frau, die war 18 Jahre lang vom Satan gebunden. Jesus schaute sie an und sagte, du da, Gott hat Erbarmen mit dir. Und er legte ihr die Hand auf, heißt es, und alsbald wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Eigentlich sollten bei uns keine Kranken, keine Armen, keine Krummen, niemand da sein. Gott will uns aufrichten. Gott will uns aufrichten. Er legte die Hand auf und wir sollen einander dienen und nicht Angst haben. Du jetzt will er mich verzaubern. Nein, dich will niemand verzaubern. Dir wollen Menschen dienen. Jesus hat hier nicht gebetet, sondern er hat nur die Hand aufgelegt. Und plötzlich ist sie gerade. Er sagt nur einen Satz. Eine Heiltatsache verkündigte, der Herr liebt dich, der Herr will nicht, dass du so durch die Gegend läufst, Weibchen. Der Herr will dich aufrichten. Richte auf. Ich werde nie vergessen, in Indien irgendwo habe ich da gepredigt und da waren ein paar Leute, ich habe gesagt, Gott will heute ein Wunder tun an euch. Wer ist der Erste, wer ist bereit, wer glaubt, dass Gott heute ein Wunder tut? Und dann hat sich einer gemeldet, der kam so nach vorne. So kam er nach vorne. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, im Namen Jesus, steh auf und sei gerade. Und das war sogar der Bürgermeister vom Ort. Das ist auf und ab. Der hat in der britischen Armee mal gedient. Das ist auf und marschiert. Die Rückenschmerzen sind weg. Ich bin geheilt. Weißt du, wir müssen nicht groß Tamtam machen. Wir müssen die Menschen nur in der Gegenwart Gottes bringen. Wenn du Menschen in die Gegenwart Gottes bringst, passieren die Wunder. Nicht du machst die Wunder und nicht ich mach die Wunder. Der Herr macht die Wunder. Der ging aufrecht. Der konnte nicht mehr, der war nicht mehr still. Das auf und ab marschiert. Und ich kann mir vorstellen, so ähnlich war die Geschichte hier bei dieser krummen Frau. Und Jesus sagt, auch du bist eine Tochter Abrahams. Du bist auch ein Glied am Leibe Jesus. Du gehörst auch zur Gemeinde, würde man heute sagen. Du bist auch ein Teil des Reiches Gottes. Und das ist Handauflegung. Man nimmt hinein in die Gemeinschaft der Heiligen, der Gesegneten. So, und dann legt er die Hand noch auf das als Siegel, als Bestätigung. Wenn wir die Heilungen Jesu betrachten, die sind immer geistgewirkt, sind originell. Es gibt keine Schablone, kein Schema, das habe ich euch vorhin gesagt. Weißt du, Menschen, die standen in Gott und Jesus war ein Sohn des lebendigen Gottes und er diente die Menschen, wie gerade die Not dran war. Den anderen sagte, steh auf. Den anderen spuckt er an und sagt, da, sprich mal. Der andere nimmt er auf die Seite. Wahre Diener Gottes sind flexibel. So wie dieser Bauer oder dieser Prediger, der bei uns nach Hause kam und für meinen Vater gebetet hat. Vater, ich danke dir auch und bitte dich auch, berühre jetzt den Hausvater. Und dann passiert das Wunder. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten, dass wir nicht das tun, was Leute sagen, dass man tut. Sondern, dass man das tut, was Gott sagt, das getan wird. Der Prophet Elia, der war gerade im Gebet. Da kommt gerade dieser General Naaman und der will gerade, dass der Prophet rauskommt, die Hände auflegt, salbt und den Namen des Herrn anruft. Da schickt er seinen Diener raus und sagt, hör mal, sag ihm schönen Gruß, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und das hat er zuerst mal verweigert, aber dann hinterher wurde total wiederhergestellt, sein Fleisch wurde jung wie eines Knaben. Und das ist was der Geist Gottes wirkt. Gehorsam ist ausschlaggebend. Und manchmal muss man nicht die Hände auflegen, sondern die Leute zum Gehorsam bewegen. Lass dich 7-mal im Jordan taufen. Für manche schon einmal zu viel. Aber da muss ich gleich 7-mal im Jordan taufen. So, wahre Diener Gottes sind vielseitig, vielfältig. Sie brauchen kein Ritual und keine Liturgie. Was für ein Gebet muss ich sprechen, wenn ich die Hände auflege? Gar keins. Man muss nur gehorsam sein und die Hände auflegen. Wahre Diener Gottes sind ganz von Gott hörig, Gott ergeben. Sie tun das, was der Herr will. Und dann beginnt die Kraft zu wirken, wie die Kraft wirken sollte. Der Heilungsdienst von körperlich, seelischen Krankheiten und so weiter gehört zum Reich Gottes, gehört zur Verkündigung, ist ein Teil des Gottesdienstes, auch dieses Gottesdienstes. Und Handauflegung ist nur ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Gar nicht für die sichtbare Welt, für die unsichtbare Welt. Hier will Gott jetzt was tun. Und hier wird ab jetzt, wird Gott was tun. Markus 16, 18 nochmals. Die da glauben, die werden auf Kranke die Hände legen. Weißt du, wir müssen uns diese Freiheit nehmen und sagen, ja, ich tue es. Ich tue es, weil Gott es geboten hat. Und mit der Heilung, mit der Segnung bricht das messianische Reich an, das Reich Christi. Nach Markus Kapitel 8, Vers 22 und folgende Verse musste Jesus einen Blinden sogar zweimal die Hände auflegen. Schau mal vor, er musste zweimal die Hände auflegen. Das erste Mal, als er geheilt wurde, sah er die Menschen wie Bäume. Oh, Riesen. Viele, die geheilt werden, die sehen zuerst einmal, der Evangelist, der Heilungsprediger, der Bruder, der Pastor. Und dann muss der Herr nochmals einen heilen, damit er sieht, richtig sieht. Und dann fragt er, was siehst du jetzt? Menschen wie alle Menschen. Verstehst du? Menschen wie alle Menschen. Wir müssen so weit kommen, dass wir nicht von Menschen die Hilfe erwarten, von diesen Bäumen da, von diesen Riesen, sondern die Hilfe vom Herrn erwarten. So, zweimal muss man die Hände auflegen. Vielleicht muss man die zehnmal die Hände auflegen. In aller Liebe. Der Synagogenvorsteher Jairus, Markus Kapitel 5, Vers 22, seine Tochter liegt im Sterben und er sagt, Jesus, komm, du, leg meiner Tochter die Hände auf, es wird besser mit ihr werden. Die liegt im Sterben, rette meine Tochter. Von Jesu Hände gingen Machtwirkungen aus. So, und wir sollen genau die gleichen Werke tun. Und Jesus sagt sogar noch Größeres als das. In Apostelgeschichte 28, Vers 8, der Vater von Publius, der hatte Fieber und Ruhr und dergleichen lag da nieder, dieser Vater. Und da ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn, diesen Publius. Also Gott öffnet sogar Türen durch irgendeine Heilung für eine Erweckung, für eine Erneuerung, für die Rettung einer ganzen Familie. Handauflegung. Kapitel Apostelgeschichte 19. Nicht ungewöhnliche Wundertaten tat Gott durch die Hände des Apostel Paulus, sogar die Schweißtüchlein und so weiter, und sogar das Krankheiten wichen und böse Geister ausfuhren. Und du siehst, es ist so wichtig, dass berufene Menschen die Gabe einsetzen und berufene Menschen beten. Jetzt kommen die Söhne von Skephas, Apostelgeschichte 19, und die denken, dass, was der Paulus kann, kann ich auch. Das sind Dummköpfe, die das sagen. Was der kann, kann ich auch. Gott muss mit dir sein. Und dann sagen, sind gleich sieben Burschen, im Namen Jesus in Paulus predigt, fahrt aus! Und dann springt dieser Besessene hoch, zerkratzt sie, zieht ihnen die Hosen runter. Ja, in der Bibel steht, zog sie nackt aus und sie liefen davon. Und sie haben gemerkt, und dieser Dämon hat gesagt, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Wenn du in der unsichtbaren Welt nicht bekannt bist, lass die Finger weg. Du musst in der unsichtbaren Welt bekannt sein. So wie Paulus, so wie Jesus. Du brauchst diese Vollmacht, sonst wirst du auch nackt ausgezogen und blamiert. In 1. Timotheus 5, Vers 22 ist natürlich für Dienst und Berufung, aber kann ich allgemein sagen, die Hände lege niemand zu schnell auf und so weiter, damit du nicht Teil hast an fremden Sünden. Wir haben hier in der Gemeinde eine Schwester, die ist jetzt beim Heiland, gute Nacht, und gut aufgehoben. Aber diese Schwester, ich habe sie so immer wieder gemahnt, habe gesagt, liebe Schwester, bet nicht für alle Leute. Sie hat in der U-Bahn für alle Leute gebetet und dergleichen und sich immer wieder, ich bete für, die Leute haben nicht gefragt, ihnen war sogar sehr peinlich, wenn die für die Leute gebetet hat. So, aber gebetet. Und die kam nach Hause, der Tag war, sie war geschlaucht, was ist ja lauter, sie hat die ganzen Krankheiten sich eingesammelt, was die Leute in der U-Bahn hatten. Sie würde heute noch leben, meine lieben Geschwister, wenn sie nicht für Leute gebetet hat. Ich habe ihr gesagt, Schwester, du kannst für jemanden beten, wenn dich jemand bittet. Aber dränge dich nicht auf. Du kriegst einen Überhang. Und die Dämonen warten nur. Weißt du, so wie das Gute rübergetragen wird, so wird auch das Böse rübergetragen. Sei vorsichtig. Paulus sagt das hier dem Timotheus, damit du nicht teilhaftig wirst fremder Sünden, bewahre dich rein. Du kannst dich durch Handauflegung dich auch infizieren, wenn du für Menschen betest, für die man gar nicht beten sollte jetzt gerade im Augenblick. Die brauchen vielleicht was anderes. Vielleicht solltest du für sie beten, aber nicht ihnen die Hände auflegen.
Es gibt Situationen, wo man nur für Menschen beten sollte. Das ist nicht verboten. Da ist kein Kontakt, keine Berührung. Aber deine ganzen seelischen Nöte hast du eingehandelt, indem du vielleicht für Menschen gebetet hast, die besessen waren. Und jetzt hast du den Geist eingefangen. So, nur wenn beide einverstanden sind und im totalen Gehorsam vor Gott sind, kann man segnen. Wer nicht den Auftrag eines Hirten hat, einen Hirtendienst hat und so weiter, der sollte nicht sich zumaßen, ich bete für dich. Es sei denn, der Hirte schickt dich und sagt, du geh mal hin zu der Frau, zu dem Mann und bete dafür. Dann hast du einen Sendungsauftrag. Aber von dir aus, schon gar nicht als Frau, denn die Dämonen sind scharf auf Frauen. Denn die Frauen, wenn sie keinen Schutz haben, keine Rückendeckung haben, Eva wurde verführt, weil sie aus zweiter Hand wusste, man darf davon nicht essen. Adam wusste aus erster Hand. Und Eva hat nur gehört, Gott hat zu Adam gesagt, man soll davon nicht essen. Deshalb konnte die Schlange auch dort einhaken. Viele Menschen haben sich so viele negative Sachen eingehandelt, die von Konferenz zu Konferenz rennen. Ich werde nie vergessen, hier in Berlin, bin noch gar nicht so lange in Berlin dann, so ein, zwei Jahre, und da kommen Leute mit sexuellen Problemen. Ich denke, das gibt's nicht. Also zuerst mal eine ältere Frau, muss vorstellen, eine ältere Frau hat sexuelle Anwandlungen und was weiß ich, sexuelle Träume, werden von sexuellen Engeln belästigt. Ich denke, naja, das sieht gut aus, bete für sie. In der gleichen Woche kommt jemand anders zu mir in der Seelsorge, hat auch wieder mit sexuellen Sünden, mit sexuellen Problemen und sexuellen Träumen und Satan berührte Geschlechtsteile und was weiß ich, was alles passiert. Ich denke, das gibt's doch nicht. Was ist in Berlin los? Sind die Berliner alle so sexuell verdorben? So, jetzt kommt der dritte Fall. Da denke ich jetzt, also hier muss ich den Teufel entlarven und sag, wo kommst du her und was machst du und wer hat für dich gebetet? Und dann wurde mir erzählt, ja, der Bruder in der charismatischen Gemeinde hat für mich gebetet. Und dann habe ich mit den anderen zwei schon vorgeladen. Habe gesagt, ich möchte mit denen aussprechen. Wer hat mit euch gebetet? Genau der gleiche Bruder. Und es kam raus, der war homosexuell. Und als Homosexueller hat er Leuten in der charismatischen Gemeinde die Hände aufgelegt. Kein Wunder, dass sie nachher sexuelle Anwandlungen haben. Kein Wunder. Der wurde natürlich weggeschickt nach Amerika. Aber da hat die ganz schön die Leute versaut. Ganz schön versaut. Und so, es laufen so viele sexuell versaute Menschen durch die Gegend, weil solche Leute, solche Schweine, auf Deutsch gesagt, viele Leute gebetet haben. Tut mir leid, aber so ist es. Also wenn Unberufene beten, Unreine beten, deshalb rührt nichts Unreines an und lass dich von Unreinen nicht anrühren. Paulus sagt also, man sollte nur koscher sein, mit Gott in Ordnung sein, in einer geheiligten Atmosphäre sein, in einer Gemeinde sein, wo einer den anderen kennt. Der Heilige Geist ist es, was uns befreit von unreinen Mächten, unreinen Geistern. Deshalb ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und dann kannst du getrost beten. Und wenn du merkst, dass mit dir was nicht stimmt, dann solltest du ins Gebet gehen. Ich werde nie vergessen, in der Teestube bei uns in Stuttgart, Jesus People damals, wir haben einen schönen Tag gehabt, schönen Abend gehabt, war gut besucht und da war ein komischer Mensch drin, Satanist. Und die Schwester hat sich gerade mit dem unterhalten. Ich habe gesagt, gut, die ist schon eine Weile gläubig, die schafft es. Ich bin zu Hause, pack meine Sachen aus daheim. Plötzlich läutet die Sturm an mir. Bruder Matthew, das bet für mich. Bet für mich. Ich bin nach Hause gefahren, nach Waiblingen, von Stuttgart nach Waiblingen. Hinter mir ist der Satan, die ganze Fratze Satans ist hinter mir. Ich habe Angst, ich kann nicht zur Haustür rein. Ich werde verfolgt. Da habe ich gedacht, gut, Irmgard, so hieß sie. Ich habe gesehen, dass du mit dem Mann gesprochen hast. Der Mann war nicht koscher. Und dann bin ich gleich so mit ihr mit ans Auto gegangen, brauch gar nicht drin beten, am Auto gebetet. Ich sagte so, ich befreie dich und ich löse dich im Namen Jesu. Du hast es im Glauben getan, du wolltest dem Mann helfen, hast ihm zugehört, hast auch ihn berührt, hast mit ihm gebetet, denn wir haben ja die Gewohnheit gehabt, darf ich mit ihnen beten, der war einverstanden. So, und jetzt hast du einen Überhang bekommen.
Und viele Menschen bekommen, wenn sie mit Alkis, Drogis, was weiß ich, Lumpis oder sonst beten, kriegen sie Überhang. Und die wundern sich, wo kriege ich das her? Und deshalb, wir müssen auch nach der Arbeit manchmal gereinigt werden. Wenn du schmutzige Arbeit gemacht hast, dann musst du richtig so in die Dusche gewaschen werden. Auch im Dienst passiert das. Glaub mir das, wir kommen da nicht so ungeschoren davon. Auch wir müssen manchmal, oh Herr, entsündige mich. Entsündige mich. Da sind Dinge passiert. Ich habe mich auf Leute eingelassen, auf dieses dumme Geschwätz, auf diesen blöden Geist. Und wenn du nicht gewappnet bist, wenn du nicht stark in Christus bist, dann Gott bewahre dich. So. Der Segen funktioniert, wenn wir auf Gott hören. Wir dienen den Menschen, wir lieben die Menschen, wir möchten das Beste für die Menschen, aber manchmal passieren auch Dummheiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach auch uns den Mut haben und sagen, Gott, ich tue mir Buße, hier hätte ich nicht reden sollen, mit dem hätte ich nicht beten sollen, dem hätte ich nicht die Hände auflegen sollen, den hätte ich nicht segnen sollen, der ist noch nicht so weit. So, du musst also auch bereit sein, dich von Gott korrigieren zu lassen, wenn mal schlechte Sachen oder negative Sachen passieren. In der Urgemeinde gab es Diakone, die haben dann den Segen weitergegeben. Diakone, Apostelgeschichte 6, Vers 1 und folgende Verse. Sie wurden unter Handauflegung eingesetzt. Macht ihr jetzt die Arbeit weiter? Und die haben sogar besser gemacht die Arbeit wie Petrus und die anderen Apostel. Die haben Stephanus und Philippus, die haben losgelegt. Handauflegung ist also auch Einsetzung zum Dienst und die Verwirklichung des Segens. Und ich denke immer wieder, wenn jemand dich segnet im Auftrag Gottes, vor allem der Segen der Eltern, Bau der Kinderhäuser, ich denke, ganz wichtig ist der Segen von Vater und Mutter. Wenn die gläubig sind und dir einen segnen, und der Opa, wenn der gläubig ist, wenn der dich segnet, dann wohl dir, danke Gott dafür, dass dir sowas widerfahren ist und widerfährt. Aber normalerweise jeder Dienst kommt aus der Gemeinde und wird weitergetragen und du sollst gesegnet werden. Gott sagt zu Abraham, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Segne andere Menschen und dann wirst du wieder gesegnet werden. Du wirst gesegnet, wenn du andere wieder segnest, wenn du wieder anderen dienst. Wer sich die Hände auflegen lässt, der demütigt sich, sagt, jawohl, ich unterordne mich, der gibt Gott die Ehre, der gibt Gott Recht. Und durch die Handauflegung wird dann der Glaube erneuert. Oft wird der Segen erneuert. Ich werde nicht vergessen, ich habe in der Gemeinde mal einen lieben Bruder gehabt und dieser liebe Bruder, der kam, egal, wenn man die Bekehrung betete, der kam nach vorne. Wenn man Geistestaufe betete, der kam nach vorne. Wenn man Krankenheilung betete, der kam nach vorne. Hab gedacht, das ist, und irgendwann habe ich den angesprochen, habe gesagt, lieber Bruder, du musst nicht immer nach vorne kommen, aber weißt du, ich will gesegnet werden. Und ich habe oft gedacht, Mensch, lieber ein Segen zu viel als ein Segen zu wenig. Und so, ich begrenze nicht, wenn jemand gesegnet werden will, der darf gesegnet werden, der soll gesegnet werden. Lieber ein Segen mehr als ein Segen zu wenig. Eigentlich haben wir alle viel zu wenig Segen. Paulus schreibt dem Timotheus, 1. Timotheus 4, 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist, durch die Weissagung mit Hände auflegen der Ältesten. Die Hände lege aber niemand zu schnell auf und so weiter. Aber dir wurde eine Gabe vermittelt, lieber Timotheus, durch die Auflegung der Hände. Diese Gabe hat er vernachlässigt, die hat er nicht gepflegt und so weiter. Aber deshalb, die Gabe sollte auch erweckt werden. Wenn jemand für dich betet für Heilung, dann erwecke den Heilungssegen in dir oder den Segen, welcher Art auch immer. Handauflegung gehört in der Bibel zum Opferkult, in der Stiftshütte, dem Tempel. Im Neuen Testament gehört es zum Dienst am Kranken, zur Vermittlung von Gnadengaben, von Gnadensegnungen. Im Alten Testament, der Priester nahm die Sünden vom Volk. Ich nehme die Sünde dieses Volkes und ich lege auf diesem Hasael, diesem Bock. Und dann hat man den Bock in die Wüste geschickt. Und so hat man sichtbar die Sünde des Volkes abgenommen und in die Wüste geschickt. Und das war im Alten Testament. Im Neuen Testament, wir nehmen die Last, die Bürden, die Probleme, was die Menschen haben, und wir werfen sie auf Jesus, die Sorgen. Wir werfen sie auf Jesus. Jesus ist unser Sündenbock jetzt, unser Hasael. Erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist. Weißt du, entfache wieder. Denk wieder dran, du bist doch gesegnet worden. Älteste haben über dich gebetet, sie haben dir die Hände aufgelegt und du musst dieses wieder auf diesen Segen Öl gießen, auf dieses Feuer, auf diesen glimmendes Öl, diesen Funken, was da ist. Vernachlässige nicht den Dienst. Handauflegung ist ein Charisma, eine Gabe Gottes für sein Volk. 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen, sagt Gott. Und von dort aus beginnt eine Lawine des Segens und du sollst ein Segen sein. Und alle, die von dir gesegnet worden sind, durch Abraham, und wir sind alle durch Jesus Christus gesegnet, wir sind in diesem Segensbund hineingenommen, wir lösen eine Lawine des Segens aus. Ich weiß nicht, was für eine Lawine ich inzwischen ausgelöst habe. Ich habe einfach das getan, was in der Bibel drin steht. Mehr tue ich nicht. Mehr will ich auch nicht tun. Ich bete und das andere überlasse ich Gott. Ich überlasse Gott. Mach du, lieber Gott. Heile du. Befreie du. Erfülle du die Menschen. So, und genau das wollen wir tun heute. Preis Gott. Wir wollen Gott anbeten, Gott preisen. Lass uns aufstehen. Lass uns einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Einfach Gott die Ehre geben heute Abend. Und ich möchte fragen, wenn irgendjemand da ist, du bist krank und brauchst Heilung. Komm nach vorne. Ich will für dich beten. Ich will mir Zeit nehmen. Einfach, dass der Herr Jesus dich berührt. Ich kann dich nicht heilen. Und ich werde dich auch nicht heilen. Und ich mache mir auch keine Mühe, dich zu heilen. Aber ich will dich in die Gegenwart Gottes bringen. Herr, heile du die Person. Befreie du die Person. Wenn irgendjemand da ist, ich möchte dich ganz herzlich einladen. Komm für ein paar Augenblicke nach vorne. Und ich werde das tun, was in der Bibel drin steht. Legt auf die Kranken die Hände auf. Preis Gott. Ist noch jemand, der kommen möchte? Legt auf die Kranke die Hände auf. Und Gott wird euch heilen. Gott wird dich heilen. Oder dich befreien. Oder du brauchst einen besonderen Segen. Du machst eine Reise. Weißt du, es ist nichts Besseres, als den Segen Gottes für seine Reise zu haben. Dass Gott einen unterwegs behütet und bewahrt. Lieber Vater, ich danke dir, dass du meinen Bruder berührst. Auch jetzt in diesem Augenblick. Und ich leg meine Hände auf ihn auf und du weißt, was er alles braucht. Ich muss dir nicht alles erzählen. Ich muss dir nicht alles sagen, was ihm fehlt, wo ihm der Schuh drückt. Aber du weißt alle Dinge noch, ehe wir beten. Herr, hast du ihn gesehen und du arbeitest jetzt, während ich meine Hände auf ihn lege. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und nehmen